Ich habe heute nichts Neues, aber das muss ja auch nicht sein. Ich habe festgestellt, die Bibel ist so eine Schatztruhe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Egal, wann man es aufmacht, wo man es aufmacht, es ist immer wieder was Inspirierendes, Belebendes, was uns aufbaut, was uns ermutigt, was uns stärkt. Und oft ist es so, dass wir ja so von, auch in Predigten manchmal so von einem Vers zum anderen springen. Also ich mache das auch oft. Ich finde es ganz toll, an so einem Thema zu arbeiten. Und dann hat man so ein Thema und dann hat man 20 Verse durch die ganze Bibel. Und man sieht so, wie die Bibel ja so ein Guss ist, wie da alles eins ins andere geht, sich gegenseitig erklärt. Und das ist wunderbar. Aber dabei vergessen wir manchmal, dass gerade das Neue Testament ja eigentlich, ja, das sind ja Briefe, ne? Und Briefe, wie lest ihr einen Brief? Also lest ihr den so satzweise, so einen Satz aus dem und das ein, ne? Eigentlich liest man einen Brief so in einem durch. Und auch die Briefe des Neuen Testamentes, die Briefe von Paulus, von Petrus, von Jakobus, von Johannes, die wurden in der Gemeinde erstmal am Stück vorgelesen. Da wurde ein ganzer Brief so in einem durchgelesen, wie man eben so einen Brief liest. Und diese Briefe, die haben einen roten Faden. Die Briefe haben ein Thema, die Briefe sind ja in eine spezifische Situation reingeschrieben und die haben sowas, ja, man könnte sagen, so fortlaufende Offenbarung. Ne? Wenn wir uns erinnern, wenn wir Briefe schreiben, wir haben ein bestimmtes Anliegen auf dem Herzen. Wir haben etwas, was uns bewegt, was wir mitteilen möchten und dann fangen wir an und vertiefen uns so langsam in das Thema und während wir den Brief schreiben, entfaltet sich das, was wir auf dem Herzen haben. Und ganz oft ist das bei den Briefen im Neuen Testament auch so, dass sich da so ein roter Faden, so eine fortlaufende Offenbarung durchzieht. Wir behandeln das Neue Testament oft so oder gerade den Paulus, als wenn er so Dogmatik geschrieben hätte, Lehre der Kirche. Aber eigentlich hat er Briefe geschrieben. Briefe an Gemeinden, Briefe in bestimmte Situationen rein. Und diese Briefe, die wurden erstmal am Stück gelesen und auch als Brief aufgenommen. Das heißt, die Gemeinde war in der Lage, diesen roten Faden zu verfolgen, das Thema rauszunehmen und ja, daraus was rauszunehmen und damit in Alltag zu gehen. Sicher wurden dann auch über einzelne Abschnitte und einzelne Sätze diskutiert und gepredigt. Aber zuerst mal wurde es vorgelesen und sollte als Ganzes aufgenommen und verstanden werden. Das ist nicht immer ganz einfach. Manchmal, wenn wir so ein größeres Stück der Briefe lesen, dann verstehen wir, was Petrus sagt. Die Briefe unseres lieben Bruders Paulus sind nicht immer so ganz einfach zu verstehen. Und dann denke ich mir, okay, wenn sogar Petrus damit Probleme hatte, dann ist es in Ordnung, wenn wir auch manchmal ein bisschen dran rumkauen. Aber es lohnt sich doch immer wieder mal, nicht nur einzelne Verse zu lesen, sondern tatsächlich mal so ein größeres Stück. Und ja, ich habe mich in letzter Zeit wieder viel mit dem Epheserbrief beschäftigt und ich möchte heute einfach mal das ganze erste Kapitel mit uns anschauen und mal so diesen roten Faden verfolgen, der da drinne ist. Da entwickelt sich etwas, wo man merkt, was das Herzensanliegen von Paulus für die Gemeinde ist, was sich dann auch im weiteren Brief noch weiter entfaltet. Das könnt ihr dann zu Hause weiterlesen. Ich möchte mich mal auf das erste Kapitel beschränken und einfach mal so diesem Gedankenfluss nachgehen, was Paulus da für die Gemeinde in Ephesus, aber damit eben auch für uns so als Hauptanliegen auf dem Herzen ist. Und ich lese mal das ganze erste Kapitel einfach mal so. Hört's mal zu und stellt euch vor, ihr seid jetzt die ersten Christen in der Gemeinde in Ephesus und ihr hört, wie der Brief des Bruder Paulus an euch vorgelesen wird. Diesen Brief schreibt Paulus, ein von Gott berufener Apostel von Christus Jesus, an alle in Ephesus, die an Christus Jesus glauben und zu Gott gehören. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hat. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Deshalb, seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser und in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus untergestellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Und eigentlich müssten wir jetzt hier weiterlesen. Weil Kapitel 2 ist nicht von Paulus inspiriert reingeschrieben, sondern das wurde im Nachhinein eingeführt, damit wir es uns ein bisschen leichter tun. Ja, diese Kapitel-Verseinteilungen zwischen Überschriften, das ist nicht vom Heiligen Geist inspiriert. Und manchmal ist es durchaus gut, mal über so eine Zwischenüberschrift drüber zu lesen, mal so eine Kapiteleinteilung zu ignorieren. Aber ja, sonst werde ich heute nicht fertig. Ich beschränke mich mal aufs erste Kapitel. Das Erste, was Paulus hier schreibt, er beginnt damit, eine grundlegende Frage, die jeder Mensch hat, zu beantworten. Nämlich, wozu bin ich da und gibt es einen Plan für mein Leben und wie finde ich ihn? Und da schreibt er ganz klar, von Anfang an war es Gottes unveränderlicher Plan. Also er sagt, ich habe die Antwort auf diese Frage. Es gibt einen Plan für dein Leben. Es gibt von Anfang an einen Plan. Und Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die aus sehr unterschiedlichen Menschen sich zusammengesetzt hat. Ja, wenn wir uns anschauen, die erste Gemeinde, das waren Juden, das waren griechisch geprägte Menschen, das waren römische Bürger, das waren Menschen aus dem ganzen Mittelmeerraum in dieser Gemeinde in Ephesus, ja, große Hafenstadt. Dort waren Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Bildung. In den Gemeinden damals war sowohl der Adel der damaligen Gesellschaft vertreten, reiche, wohlhabende Leute, und es waren Sklaven da, die eigentlich über ihr eigenes Leben überhaupt nicht zu bestimmen hatten, die laut Gesetz das Eigentum eines anderen Menschen war, der gesagt hat, du gehst dahin, du machst das, du machst das. Und Paulus schreibt, für jeden Einzelnen von euch hat Gott von Anfang an, noch bevor irgendwas war, noch bevor auch nur irgendwer gedacht hat, dass es sich geben könnte, hatte Gott einen Plan für dich. Und dieser Plan, den gab es sogar schon, bevor er überhaupt die Welt geschaffen hat. Das übersteigt eigentlich unsere Vorstellung, ne? Wenn wir denken, wie viele Milliarden Menschen es schon gegeben hat, von Anfang an, und Gott hat tatsächlich jeden einzelnen dieser Menschen schon in seinen Gedanken, in seinen Herzen, in seinem Herzen gehabt und hat beschlossen, was so das Haupt, ja, die Hauptbestimmung dieses Menschen sein soll. Und dieser Beschluss Gottes über Sinn und Bestimmung unseres Lebens, der beinhaltet drei Teile, wie Paulus hier an die Gemeinde schreibt. Das erste bestimmt dazu, heilig und untadelig zu sein. Je nachdem, welche Übersetzung wir lesen. Sehr schön finde ich die Übersetzung, wo es heißt, zu ihm zu gehören, in seiner Gegenwart zu leben, frei von Schuld. Das trifft es eigentlich sehr gut. Wir sind dazu bestimmt, zu ihm zu gehören, in seiner Gegenwart zu leben und befreit von Schuld zu sein. Das war von Anfang an Gottes Plan. Er wollte mit uns Gemeinschaft haben. Er wollte Beziehung haben. Er wollte, dass wir in seiner Gegenwart leben. Und von Anfang an wusste er aber auch, dass dieser Plan gestört werden würde. Ja, der Sündenfall war ja keine Überraschung für Gott. Das hat er schon gewusst. Und das hat er einkalkuliert, weil er uns Menschen mit einem freien Willen schaffen wollte. Er wollte Menschen, die sich entscheiden können. Er wollte keine Marionetten. Und deswegen wusste er, da wird was passieren, was diesen Zustand frei von Schuld zerstören wird. Wir Menschen werden nicht frei von Schuld sein. Aber weil es Gottes Plan war, dass wir in seiner Gegenwart leben und frei von Schuld, hat er schon vor Erschaffung der Welt mit Jesus gemeinsam und mit dem Heiligen Geist, ja, in der Dreieinigkeit geplant. Jesus wird sterben, um diesen Zustand wiederherzustellen. Das war von Anfang an im Herzen Gottes. Jesus wird für dich, für mich sterben, damit wir wieder in Gemeinschaft mit dem Vater sein können und frei von Schuld. Das ist der erste Teil der Bestimmung, die wir haben. In Gemeinschaft mit Gott zu leben und frei von Schuld. Das zweite, was Paulus hier schreibt, von Anfang an Gottes unveränderlicher Plan, dass wir dazu bestimmt sind, weil Jesus für uns stirbt, weil wir wieder frei von Schuld sein können, Gottes Kinder zu sein. Gottes Kind. Gott hat von Anfang an es in seinem Herzen, dass er sich danach sehnt, dass jeder einzelne Mensch wieder sein Sohn, seine Tochter wird. Ich sag absichtlich wird, nicht ist. Ja, es gibt so diese Predigten, ja, wir sind ja alle Gottes Kinder und so. Nee, Gott hat die Sehnsucht danach, dass jeder einzelne Mensch Gottes Sohn, Gottes Tochter wird, nach Hause kommt ins Vaterhaus, aber es ist unsere Entscheidung. Es ist Gottes Plan und wir müssen zu diesem Plan Ja sagen. Aber es ist in Gottes Herzen diese Sehnsucht für jeden einzelnen Menschen, der jemals auf dieser Erde rumgelaufen ist und rumlaufen wird, dass jeder einzelne Mensch ihn als Vater erkennt und durch Jesus Christus zu seinem Kind wird. Das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Bestimmung. Und das Dritte, was Paulus hier schreibt, unsere Bestimmung und Gottes Plan für unser Leben, ist, dass wir dazu bestimmt sind, Gottes Gnade zu loben und dass wir ihn anbeten. Hat Gott zu wenig Lobpreis im Himmel? Gibt es da ein Problem, dass er nicht genug angebetet wird, dass er ganz dringend uns braucht? Nee, bestimmt nicht. Ja, wenn wir die Offenbarung lesen, wie da unzählige Heerscharen von Engeln vor seinem Thron sind und heilig, heilig rufen und ihn anbeten. Aber wisst ihr, die Engel, die preisen seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Macht. Es gibt aber etwas, was die Engel nicht preisen und anbeten können. Und das ist seine Gnade. Weil Engel wissen nicht, was Gnade ist. Engel verstehen nicht Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit, das Konzept von Vergebung. Das gibt's für Engel nicht. Also die Vergebung und die Gnade, die wir in Jesus haben, dass wir durch Jesus wieder freimütig Zugang zum Thron der Gnade haben, diese Anbetung, die kann nur von uns kommen. diese Eigenschaft Gottes, was in seinem Herzen ganz tief drin ist, was sein Wesen ausmacht, das kann nur von uns Menschen kommen, die diese Gnade erlebt hat. Und es ist unsere Bestimmung, dass wir diese Gnade preisen. Wenn ihr euch mal auf, gerade im Epheserbrief, so am Anfang, mal einfach auf die Suche macht und guckt, wie oft schreibt Paulus da dieses Wort Gnade. Das ist ganz zentral, das kommt immer wieder. Wo Paulus immer wieder schreibt, es geht um die Gnade. Ich lese gerade mal ein paar Verse aus dem zweiten Kapitel, wo es dann weitergeht, ab Vers 4. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten erweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Ja, an uns zeigt sich seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Für uns ist Jesus gestorben. Und eine der wichtigsten Bestimmungen, die wir für unser Leben haben, ist diese Gnade, dieses große Wunder der Vergebung und Barmherzigkeit Gottes zu loben und zu preisen für alle Zeit. Und wenn wir in den Himmel kommen und dann werden wir ein anderes Lied singen, als die Engel bisher singen. Glaubt ihr das? Wir haben was anderes erlebt, wir haben was anderes im Herzen. Und das ist unsere Bestimmung, die Gnade zu loben und zu preisen. Also diese drei Punkte, was mir zuerst so hier aufgefallen ist, wir sind dazu bestimmt, von Ewigkeit her zu ihm zu gehören, in seiner Gegenwart zu leben, und zwar befreit von Schuld. Wir sind dazu bestimmt, seine Kinder zu sein, und wir sind dazu bestimmt, seine Gnade zu loben. Und Paulus schreibt das nicht, ihr werdet und ihr solltet, sondern er schreibt das in der Gegenwart. Ihr seid und ihr habt. Das heißt, er sagt der Gemeinde, weil ihr durch den Glauben an Jesus zu Gottes Familie gehört, ist Gottes Plan, ist Gottes Bestimmung in eurem Leben aktiv. Ihr lebt da drin. Das ist nicht etwas, was Gott sich wünscht und was hoffentlich mal passiert, sondern weil ihr durch den Glauben zu Jesus gehört, seid ihr in diese Bestimmung hineingetreten und jetzt lebt darin. Und dann geht es weiter und er schreibt auf, ihr habt die Voraussetzungen bekommen, damit ihr in dieser Bestimmung leben könnt. Euch sind Dinge geschenkt, unverdient, von Gott anvertraut, die euch befähigen, in dem Plan Gottes, in der Bestimmung für euer Leben zu leben und da hineinzugehen und es auszuleben. Und das Erste, was er hier schreibt, was uns geschenkt ist, Tatsache, uns ist die Erlösung durch sein Blut geschenkt. Und da steht ausdrücklich nicht nur Vergebung. Weil Vergebung ist das eine, Erlösung ist nun mal was anderes. Erlösung heißt, wir sind frei gemacht, herausgekauft aus der Knechtschaft. Wir haben einen Herrschaftswechsel. Da ist nicht nur unsere Vergangenheit vergeben, so schwamm drüber, sondern wir sind tatsächlich unter neuer Herrschaft. Wir stehen unter neuer Autorität. Das Alte ist vergangen. Wir sind nicht mehr unter der Knechtschaft der Sünde. Das ist Erlösung. Und das ist uns geschenkt. Wir sind nicht mehr vom Feind beherrscht. Der Teufel kann nicht mehr machen in unserem Leben, was er will. Er hat keine Macht und keine Autorität mehr über uns. Ja, wir sind Eigentum von Jesus Christus. Er hat teuer für uns bezahlt. Ja, nicht mit Silber und Gold, sondern mit seinem Blut. Er hat den höchsten Preis bezahlt. Wir sind sein Eigentum. Ja, wir haben die Erlösung durch sein Blut. Und das gehört uns. Das ist uns geschenkt. Das Zweite, was uns geschenkt ist, wir sind wieder Gnade. Wir sind mit Gnade überschüttet. Das finde ich so stark, diese Formulierung. In einem heißt es reich beschenkt oder hier heißt es mit Gnade überhäuft, mit Gnade überschüttet. Also das heißt nicht nur so gerade eben, dass es irgendwie langt. Ja, seine Gnade ist jeden Tag neu. Okay, bis abends habe ich es irgendwie aufgebraucht. Und dann muss ich gucken, dass nachts möglichst nichts passiert. Und am nächsten Morgen kommt sie wieder so, Sondern das drückt aus, da ist so viel Gnade, das können wir überhaupt nicht aufbrauchen. Das können wir nicht ausschöpfen. Gott sagt nie, sorry, du hast dein Kontingent überzogen. Also mehr gibt's jetzt für heute nicht. Jetzt guck, wo du bleibst. Sondern da ist so viel Gnade, da ist so überreich diese Gnade, dass egal was Gott uns, wozu er uns beauftragt, egal was er uns, wozu er uns herausfordert, egal was unser Alltag bringt, da ist immer mehr als genug Gnade, um darin zu laufen, und zwar mehr als siegreich. Amen. Das bedeutet das. Egal was passiert, egal welche Herausforderung heute noch kommt, morgen, nächste Woche, nächstes Jahr, Gott weiß das. Und da ist schon mehr als genug Gnade für dich, damit du diese Situation siegreich bestehst und darin noch, ja, Gott die Ehre geben kannst. Amen. Ja, das ist mit Gnade überschüttet. Reichlich, eine reichliche Portion Gnade. Und das heißt auch alles, wozu sein Wort uns auffordert und was wir ohne diese Gnade nicht können. Ich habe mal gelesen, es hat mal jemand behauptet, all das, was die Bibel fordert, so humanistisch, was den guten Menschen ausmacht, das kann man auch ohne Gott. Ja, ich glaube, das war eine Diskussion mit dem Pastor Wilhelm Busch, der da ja ganz klare Worte gesprochen hat. Und der hat dann gesagt, gut, wenn das so ist, dann gebe ich dir mal die Aufgabe, nimm mal nur die Bergpredigt, nur diese drei Kapitel, Matthäus 5 bis 7, und versuch mal einen Monat lang in aller Konsequenz das zu halten und zu tun. Und er hat gesagt, ja, kein Problem, ich bin ein guter Mensch, das ist kein Problem. Am Ende dieses Monats war der Mann so klein mit Hut. Er hat gesagt, das geht ja überhaupt nicht, das kann doch kein Mensch. Nee, geht auch nicht. Das ist ein... Ja, dieses Konzept, was Jesus uns da gibt, wo er sagt, es geht nicht nur um deine Taten, es geht um deine Motivation, es geht um deine Gedanken, es geht um dein ganzes Sein, dass das Gott gefallen soll, dass da kein Tadel ist. Das geht nicht ohne Gnade. Das geht nicht ohne das Wirken Jesu in unserem Leben. Das geht nicht ohne ihn. Wir können keine guten Menschen sein. Einfach so, weil wir uns anstrengen. Aber all das, was Jesus uns da sagt, das können wir, weil wir überreich Gnade haben, weil der Heilige Geist in uns wohnt und weil das in uns mächtig wirkt. Nicht wir, weil wir so toll sind, sondern wir können, ja, wir können unsere Feinde lieben, wir können vergeben, wir können so leben, dass wir ja nicht richten, die Menschen annehmen, ihnen Gutes tun. Wir können in all dem leben, wir können in Reinheit leben, wir können die Frucht des Geistes in unserem Leben entwickeln. Nicht, weil wir so toll sind, weil wir uns so viel Mühe geben, sondern weil Gott uns überreich Gnade dazu schenkt. Ja, Gott fordert nichts von uns, wozu er uns nicht auch befähigt. Und alles, wo es in der Bibel eine Aufforderung dazu ist, das zu tun, können wir gleichzeitig wissen, es ist mehr als genug Gnade dafür da, die wir nehmen können, damit wir darin leben können. Wozu die Bibel und Jesus uns auffordert. Also wir sind mit Gnade überschüttet. Das nächste, was Paulus hier schreibt, was uns geschenkt ist, es ist uns Weisheit und Einsicht in Gottes Pläne geschenkt. Das ist gewaltig, oder? Wir sind in der Lage, als seine Kinder, wenn wir zu ihm gehören, in Gottes Dimensionen zu denken. Wir sind in der Lage, seine Perspektive einzunehmen. Wenn wir uns ausstrecken danach, offenbart er uns, was auf seinem Herzen ist und was er tun will. Das heißt, wir sind nicht darauf festgelegt, nur auf das Irdische zu schauen, nicht auf unsere Möglichkeiten, auf das, was hier alles schlimm aussieht und fürchterlich ist und noch schlimmer werden wird. Ja, Naturkatastrophen und weiß ich was alles, Klimawandel und Hilfe, es wird immer schlimmer. Nee, wir sind dazu befähigt und herausgerufen, Gottes Sicht zu sehen. Seine Perspektive, und seine Perspektive geht weit über das Sichtbare hinaus bis in die Ewigkeit. Ja, zu erkennen, dass die Dinge, die Gott tut, nochmal eine ganz andere Dimension haben. Und das Zentrum von allem, was Gott plant Und was aus Gottes Sicht passiert, ist, dass Jesus groß gemacht wird. Dass es um Jesus geht. Alles, was passiert ist, kommt von Jesus, ist durch ihn und ist für ihn, damit er erhoben wird. Ja, so wie es hier heißt. Gott hat beschlossen, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darum geht es. Wenn wir Gottes Perspektive haben, dann sehen wir, es geht alles darum, dass Jesus der Herr über alles ist. Und was er hier als Viertes dann sagt, was uns geschenkt ist, das ist ein göttliches Erbe. Ja, wir sind als Erben eingesetzt. Wir haben Zugang zu den geistlichen Reichtümern unseres Vaters im Himmel. Ein Erbe weiß normalerweise, was er geerbt hat, oder? Wenn du ein Haus geerbt hast, dann bekommst du die Eigentumsurkunde und du bekommst den Schlüssel. Und dann weißt du, das Haus gehört dir. Er kann das Erbe in Besitz nehmen. Und so sind auch wir als Kinder unseres Vaters im Himmel Erben. Das heißt, da gibt es Dinge, die gehören uns. Da haben wir den Schlüssel dazu bekommen und wir können es in Besitz nehmen. Und Paulus schreibt, ihr müsst das wissen, das Erbe ist euch schon gegeben. Ihr seid schon Erben. Nicht ihr werdet irgendwann mal was erben, sondern ihr seid jetzt schon. Ihr seid Erben. Ihr habt Zugang zu diesem himmlischen Reichtum. Ja, der Schlüssel dazu ist euch schon gegeben worden. Und dann, das Letzte, was uns gegeben ist, ist das Siegel des Heiligen Geistes. Ja, durch den Heiligen Geist lebt Christus in unseren Herzen. Durch ihn redet Gott zu uns. Durch ihn führt und leitet er uns. Und durch ihn haben wir die Kraft und die Vollmacht, ja, im Namen Gottes unterwegs zu sein und seine Werke zu tun. Und dieses Versiegelung des Heiligen Geistes ist uns gegeben worden. Und Vers 14 ist hier so stark. Da heißt es, der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, ist die Garantie dafür, das Siegel auf dem Eigentumsdokument, dass Gott uns alles geben wird, was er versprochen hat. Das ist so stark. Und das sagt er der Gemeinde hier ausdrücklich. Jetzt habe ich euch 5 Dinge aufgezeigt, die euch gegeben sind, damit ihr in eurer Bestimmung laufen könnt. Und ich sag euch, ihr könnt 100%ig sicher sein. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass ihr das sehen und leben und erleben werdet. Amen. In den meisten Bibeln ist jetzt hier eine Zwischenüberschrift. Und ganz oft hört man dann da auf zu lesen. Kapitel 1, die Verse 3 bis 14, die sind ja so wunderbar, wenn es darum geht, unsere neue Identität. Und ich empfehle das Leuten immer wieder mal, nimm diese Verse und lies sie in der Ich-Form. Mach dir das zu eigen. Mach das als Bekenntnis. Lies das nicht in ihr und wir, sondern lies es wirklich mal in der Ich-Form. Ich bin, ich habe. Das ist so stark, weil das spricht wirklich in das rein, was du jetzt bist. Aber da hört Paulus nicht auf. Dann geht es nämlich in Vers 15 weiter mit deshalb. Wegen dem, was ich euch gesagt habe, wegen der Bestimmung, die Gott für euer Leben hat und wegen den Dingen, die ihr als Voraussetzung bekommen habt, in der Bestimmung zu leben, deshalb bete ich für euch. Deshalb ist es mein Anliegen, immer wieder, wenn ich an euch erinnert werde, vor Gottes Thron zu gehen und er betet zuerst mal und dankt für die Liebe, die sie haben zu Christus und zur Gemeinde. Aber dann hat er ein Herzensanliegen und er betet ernstlich dafür. Er betet, dass die Gemeinde erleuchtete Augen des Herzens bekommt, dass sie Einsicht, Weisheit bekommt, um zu erkennen, was sie haben. Hier werden 3 Punkte genannt, wo Paulus sagt, dafür braucht ihr dringend Erkenntnis. Ihr müsst verstehen, dass ihr das habt. Ja, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr erstens die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, erkennt und begreift, welches reiche und herrliche Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Das ist zweitens das Erbe. Und drittens, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermäßig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Und wenn er betet, dass sie das erkennen sollen und dass sie das ergreifen sollen, dann ja, scheint er Anzeichen erkannt zu haben, dass die Gemeinde das irgendwie noch nicht richtig begriffen hat, wer sie eigentlich sind und was ihnen gehört. Es war ihm ein Herzensanliegen, zu sagen, Gemeinde, versteht, wer ihr seid, versteht, was ihr habt. Nur dann könnt ihr in eurer Berufung leben. Wenn wir etwas geerbt haben und wir wissen nichts davon, dann haben wir da gar nichts von. Das macht null Unterschied. Ich habe so eine kurze Geschichte gelesen, die das wunderbar illustriert. Das war kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, als darum gekämpft wurde, die Sklaven zu befreien. Da ist ein junger, gebildeter Mann, Rechtsanwalt, in den Süden gekommen und sollte Plantagen bereisen, um zu gucken, wie das mit der Sklavenbefreiung funktioniert. Ob das wirklich umgesetzt wird, was jetzt nach Beendigung dieses Krieges Gesetz war und wie es den ehemaligen Sklaven dort in diesen Plantagen, wie es denen geht. Und so ist er auch an eine Plantage gekommen und hat dort mit den Schwarzen geredet, die ehemalige Sklaven waren. Und er kam auch in eine kleine Hütte, wo eine alte schwarze Frau in wirklich großer Armut lebte, gerade so, dass sie irgendwie über die Runden gekommen ist. Und er befragte diese Frau zu ihrem Leben auf der Plantage und zu ihrem ehemaligen Besitzer, der während dem Bürgerkrieg umgekommen ist. Der hat für die Südstaaten gekämpft, ist erschossen worden oder wie auch immer. Und er fragte jetzt diese alte Frau, wie war denn dein früherer Besitzer, wie hast du hier gelebt, wie ging es dir? Und diese alte Frau, die hat mit ganz großer Liebe und Respekt von ihrem ehemaligen Besitzer gesprochen. Sie hat gesagt, der hat mich immer gut behandelt, der war freundlich zu mir. Wir haben hier immer genug zu essen gehabt, wir hatten saubere Kleider. Unsere Häuser hier, die waren in einem viel besseren Zustand, als es jetzt ist. Wenn jemand krank wurde, dann ist die Frau des Besitzers gekommen und hat sich um uns gekümmert. Oder es wurde auch mal ein Arzt geholt, wenn es schlimm war. Wir haben es hier wirklich gut gehabt. Es war ein ganz, ganz freundlicher Mann, unser Besitzer. Und bevor der in Krieg gezogen ist, da hat er sich sogar noch mal extra bei mir bedankt und hat mir einen Brief gegeben. Und dieser Brief, da bin ich so stolz drauf. Das ist mein größter Schatz. Ich habe ihn einrahmen lassen. Guck mal, da hängt er an der Wand. Und dieser junge Rechtsanwalt, der ist dann an diese Bretterwand und hat diesen Brief angeschaut. Und dann hat er erstmal geschluckt. Das war nämlich nicht einfach nur ein Dankesbrief. Das war erstens die Freilassungsurkunde, die die Frau also schon vor Beginn des Krieges in der Hand gehabt hätte. Und zweitens war das die Besitzurkunde für ein kleines Haus, was ihr Eigentum war, in Verbindung mit einer Leibrente. Das heißt, diese Frau hat 10 Jahre während dem ganzen Krieg und noch, glaube ich, 4 Jahre danach in bitterster Armut gelebt, obwohl sie die ganze Zeit schon frei gewesen wäre und ein eigenes Haus besessen hätte. Was war das Problem? Sie konnte nicht lesen. Und niemand hat ihr gesagt, was da drauf steht. Und das illustriert eigentlich ganz gut, was Paulus hier so ein bisschen vermutet. Er sagt, Leute, ich habe das Gefühl, ihr wisst nicht, was euch gehört. Ihr habt da einen Brief und ihr habt keine Ahnung, was da drauf steht. Ihr habt ein Bild an der Wand hängen und ihr wisst nicht, was ihr damit machen sollt. Und ich bete von ganzem Herzen, damit ihr versteht, was euch gehört und dann darin lebt. Und das Erste, was er sagt, wo ich bete, dass ihr das wirklich mit eurem Herzen begreifen könnt, ist die Hoffnung und die wunderbare Zukunft, zu der ihr berufen seid. Ja, das ist das Erste, was ihr verstehen müsst, die wunderbare Zukunft. Ihr müsst verstehen, dass ihr ein Leben jetzt habt mit Ewigkeitsdimension. Ihr müsst verstehen und begreifen, dass ihr ewiges Leben geschenkt bekommen habt und dass das jetzt schon anfängt. Euer Leben in Gemeinschaft mit Jesus, euer Leben in der Herrlichkeit, euer Leben im Reich Gottes beginnt jetzt und geht in Ewigkeit weiter. Ihr seid dazu berufen, ein Leben ewig in Verbindung mit Gott zu leben. Und das gibt euch einen anderen Blick auf die Schwierigkeiten, die ihr im Moment habt. Ihr seid nicht auf diese 70, 80, 90 Jahre hier auf der Erde fixiert. Damals sind sie ja nicht mal so alt geworden, die meisten. Sondern ihr wisst, ihr habt ein ewiges Leben, ihr habt eine wunderbare Zukunft vor euch. Aber nicht nur das, ihr habt auch Hoffnung. Ja, wir kennen alle diesen wunderbaren Vers, Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wir haben Hoffnung, wir sind Menschen, die Hoffnung haben. Wir sind Menschen, die Erwartung haben, dass Gott in unserem Leben handelt. Wir sind Menschen, die erwarten, dass Gott in unserem Leben gegenwärtig ist und dass er Dinge tun kann, die wir überhaupt nicht tun können. Ja, wir haben den Glauben, die feste Zuversicht, dieses Hoffen, wie es im Hebräer 11 heißt, ja, dass Gott das tun kann, was sonst keiner kann und dass wir das sehen werden, was er versprochen hat. Das ist Zukunft und Hoffnung und das müsst ihr erkennen, dass ihr das habt, damit ihr darin leben könnt und euch entsprechend verhalten könnt. Und das Zweite ist, ihr sollt erkennen, was für ein reiches, herrliches Erbe sie haben. Also in der Geschichte gesprochen, nehmt das Bild von der Wand. Geht damit zum Grundbuchamt, lasst euch den Schlüssel für euer Haus geben. Erkennt, was euch gehört. Und Paulus ist sich darin im Klaren, dass dieses Erbe eben viel mehr beinhaltet, als einfach nur gerettet zu sein, in den Himmel zu kommen. Viele Christen begnügen sich damit. Sagen, ja, ich habe Jesus mein Leben gegeben, ich weiß, meine Sünden sind vergeben und wenn ich mal sterbe, komme ich in den Himmel. Amen. Das ist das Wichtigste und das ist ganz große Gnade und wir werden da ewig nicht genug dankbar sein können für. Aber das ist nicht alles. Ja, das Erbe ist noch viel mehr. Dieses Erbe, das dazu gehört, dass wir in Gottes Reich leben und damit gehört uns Friede, Freude und Gerechtigkeit, was das Fundament von seinem Reich ist. Das ist unser Erbe. Unser Erbe ist, dass wir die Vollmacht haben, im Namen Jesu zu beten, das heißt mit seiner Autorität Dinge in Existenz zu sprechen. In seiner Autorität, in seinem Namen haben wir ja die Vollmacht als unser Erbe bekommen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tote aufzuwecken. Ja, das ist unser Erbe. Das ist, was Jesus uns gegeben hat. Ja, und das müssen wir wissen, dass uns das gehört. Ja, zu unserem Erbe gehört auch die Versorgung im Materiellen. Ja, Gott sagt es, er will nicht, dass seine Kinder Mangel haben. Das ist unser Erbe. Zu unserem Erbe gehört, dass wir in Gottes Familie hineingeboren sind. Dass wir keine Einzelkinder sind, die da irgendwo einsam sind. Sondern zu unserem Erbe gehört, wir sind in Gottes Familie hineingeboren. Wir gehören zur Gemeinschaft der Kinder Gottes. Wir sind gemeinsam Erben. Und zu unserem Erbe gehört auch, dass wir die DNA des Reiches Gottes, Gottes Eigenschaften in uns haben, die wir entwickeln dürfen. Das gehört auch zu unserem Erbe. Ja, das ist so reich. Deswegen sagt er, dieses reiche, herrliche Erbe, wo so viel drin ist, was so viel größer ist, als ihr auf den ersten Blick erkennt. Nur wenn ich weiß, was mir gehört, dann kann ich auch zuversichtlich und ohne Angst und Schuldgefühle damit leben und darin leben und damit umgehen. Ja, wenn ihr beispielsweise, man sagt euch, also es könnte sein, dass du dieses Auto, was da draußen steht, geerbt hast. Also möglicherweise wäre das deins. Könnte sein. Hier hättest du mal den Schlüssel. Also vielleicht gehört es dir. Du könntest eventuell damit fahren. Wie mutig wärt ihr damit so im Falle, wenn? Dann lässt man es eher stehen. Ne? Also wenn es jetzt dann doch nicht mir gehört, wenn es jetzt doch jemand anders gehört und ich fahre damit gegen den nächsten Pfeiler oder irgendeiner fährt mir rein oder irgendwas Dummes passiert, dann habe ich ein großes Problem. Also wenn ich nicht sicher bin, dass mir was gehört, dann mache ich lieber nichts damit. Wenn ich nicht wirklich sicher bin, dass zu meinem Erbe gehört, Kranke zu heilen, dann traue ich mich nicht für Kranke zu beten. Wenn ich nicht wirklich sicher bin, dass Versorgung zu meinem Erbe gehört, dann bin ich nicht kühn und mutig und sag Gott, was ich brauche und erwarte, dass ich es bekomme. Wenn ich nicht wirklich sicher bin, dass zu meinem Erbe gehört, dass ich in Friede und Freude lebe und dass es meinem Leben, dass es mir gut gehen darf, dann begnüge ich mich damit, irgendwie durch den Tag zu krabbeln. Aber wenn ich weiß, das ist mein Erbe, das gehört mir, Ich habe die Besitzurkunde. Ich habe die Garantie. Dann lebe ich doch da drin. Versteht ihr das, was ich sag? Ja, darum geht es, dass wir sicher sind, was unser Erbe ist. Und das Letzte, was sie erkennen können oder erkennen sollen, da schreibt Paulus, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. In einer anderen Übersetzung heißt es, überschwänglich große Kraft, unermesslich, menschlich nicht begreifbar. Also diese Kraft übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Und diese Kraft wirkt in uns und wirkt durch uns. Und er sagt hier, diese Kraft ist die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist die Kraft, die uns bei unserer Wiedergeburt lebendig gemacht hat. Und es ist die Kraft, die seitdem in uns lebt und durch uns wirken will. Und das müssen wir erkennen, da müssen wir uns bewusst sein drüber. Das Wort, was hier benutzt wird, ist Dynamis. Und Dynamis, da kommt unser Wort Dynamit her. Ja, Dynamit hat eine enorme Sprengkraft. Da kann ein Granitfelsen sein, ja, wenn wir uns anschauen, wo die durch diese Schweizer Berge, ne, die Granitberge, wo da diese Tunnel durchgetrieben sind, das ist Dynamit. Ja, das lässt sich nicht aufhalten. Also diese nicht aufzuhaltende Kraft Gottes, der kein Hindernis im Weg stehen kann, wenn Gott sich was vorgenommen hat und dieses Dynamis wirkt, da kann nichts im Weg stehen. Da wird alles weggesprengt. Ja, das ist so ein starkes Bild. Dieses, ja, wir singen das so schön. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Aber wenn wir das wirklich begreifen, was es heißt, diese unermesslich große, mächtige, alles wegspringende Kraft, dieses Dynamis Gottes, das ist für uns, wirkt in uns, wirkt durch uns, wirkt für uns. Da kann doch dagegen stehen, was will, oder? Da kann uns doch nichts aufhalten, unseren Auftrag auszuführen und das zu tun, wozu Christus uns berufen hat. Also wenn die Gemeinde begreift, was dieses herrliche Erbe ist und welche Kraft da in uns wirkt, ja, dann kann die Gemeinde niemand aufhalten. Dann sind wir unterwegs und erfüllen unseren Auftrag. Nur wenn wir es nicht wissen, wenn wir uns nicht sicher sind und wenn wir zweifeln und wenn wir ja uns immer wieder gegenseitig ja unser Vertrauen irgendwie rausreden, dann lassen wir uns ausbremsen. Ja, der Feind hat ein großes Interesse daran, dass die Gemeinde nicht weiß oder zumindest immer wieder vergisst, wer sie ist und was sie hat und wozu sie berufen ist, welche Kraft da in uns wirkt. Der Teufel hat das ganz große Interesse daran, uns das immer wieder auszureden und uns immer wieder ja vergessen zu machen, was unser Erbe ist, oder uns zweifeln zu lassen. Bist du wirklich sicher, dass du auf diesem Erbschein mit draufstehst? Guck mal dein Leben an. Alle anderen vielleicht, aber du doch nicht. Da ist der Teufel ganz toll drin, ja, uns das auszureden. Und dann ist es so wichtig, dass wir das wissen, was Paulus hier schreibt. Wir haben die Garantie durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt, dass das, was Gott uns versprochen hat, unser Eigentum ist, dass es uns gehört und dass es in uns wirkt. Ja, nach diesem ernsthaften Gebet, dass ihr das erkennt, was ihr habt und was euch gehört, da geht Paulus nochmal über, wirklich in so einen Lobpreis und macht nochmal deutlich, und das alles für Jesus, durch Jesus und nur wegen Jesus. Ja, hier schreibt er, es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Ja, also Jesus ist über allem, egal was sich gegen euch stellt. Ja, jede Herrschaft über alles andere. Also du kannst da einsetzen, was du willst. Ja, der Name Jesu ist erhoben über alle anderen Namen, über jede andere Herrschaft, über jeden Herrschaftsanspruch, über alles, was sich gegen die Gemeinde stellt. Jesus ist erhoben drüber. Und dann schreibt er, und Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Und die Gemeinde aber ist sein Leib. Und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Weil bei Luther heißt es, der alles in allem erfüllt. Ja, alles, die Gemeinde ist sein Leib und ist erfüllt von Christus, der alles mit seiner Gegenwart erfüllt. Ja, und das ist, wer wir sind. Wir sind erfüllt von Christus und wir können unseren Auftrag erfüllen, wenn wir wissen, wer wir sind und wozu wir berufen sind. Und ich möchte uns heute wirklich so das, ja, so zurufen. Ja, nimm das Bild von der Wand. Nimm dein Erbe, schau es dir an, was dir gehört. Und dann fang an, entschlossen darin zu leben. Und sei dir bewusst, nichts kann dich aufhalten. Ja, dieses Dynamis Gottes, das wirkt in dir, für dich und durch dich. Und nichts kann dem widerstehen. Wenn Gott für uns ist, ja, wer kann gegen uns sein? Eben niemand. Niemand kann uns aufhalten. Wir können. Ja, wir können unseren Auftrag erfüllen. Ja, wir können hier eine starke Gemeinde bauen. Wir können das ganze Altmühltal mit dem Reich, mit dem Wort Gottes erfüllen. Wir können hier Zeichen und Wunder sehen. Wir werden. Amen. Noch mehr als bisher. Weil Christus hier wirkt. Weil er diese Gemeinde erfüllt. Mit seiner Gegenwart. Ja. Vielleicht lest ihr es zu Hause nochmal durch. Und nehmt es so ganz persönlich und sagt, das ist mein Erbe. Das bin ich. Hier wird über mich geschrieben. Ja. Das bin ich. So wie, ich denke mal, so haben die Christen in der ersten Gemeinde das gehört. Ja. Das bin ich. Das spricht zu mir. Das spricht Paulus und Paulus spricht Gottes Wort und das ist für mich. Und dann lest den Epheserbrief vielleicht mal weiter und schaut, wie sich dieser Gedanke entwickelt. Das geht nämlich noch ganz viel tiefer. Ja, das wird noch viel besser. Also nur irgendwo muss ich aufhören jetzt. Ne? Ja, lass uns aber mal aufstehen und Jesus danken für dieses herrliche Erbe, was er uns gegeben hat. Halleluja, Jesus, ich danke dir. Ja, ich danke dir, dass dein Wort so reich ist und dass da so viel drinsteckt, was uns ermutigt und was uns wieder neu ausrichtet und was uns zeigt, was du für uns getan hast. Jesus, wir wollen wirklich diese herrliche Gnade, diese überströmende Gnade rühmen. Das, was du für uns getan hast, Jesus, was du uns erkauft hast, wofür du mit deinem Blut bezahlt hast, Jesus, dass du uns zu deinem Eigentum gemacht hast und damit zu Kindern unseres Vaters im Himmel, dass wir diese Bestimmung haben, zu Gott zu gehören, in seiner Gegenwart zu leben, dass wir diese Bestimmung haben, ja, diese herrliche Gnade zu loben und zu erheben in alle Ewigkeit. Und wir danken dir, dass du uns ausgerüstet hast, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen, damit wir dich hier auf der Erde repräsentieren, damit wir ja den Menschen zeigen, wie gut unser Vater im Himmel ist und was dir alles möglich ist, damit wir deine Dimension hier auf die Erde bringen. Ich danke dir, Jesus, dass du jeden Einzelnen hier in der Gemeinde ja ausgestattet hast mit diesem herrlichen Erbe, dass es jedem Einzelnen von uns gehört mit der Garantieversiegelung des Heiligen Geistes. Ich danke dir, Jesus, dass du uns ja wirklich so die Augen öffnest dafür, dass wir mit unseren Herzen begreifen können, was wir haben, was wir sind und was unser Auftrag ist und dass uns nichts aufhalten kann. Dass wirklich dieselbe Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat, in uns wirkt, durch uns wirkt und für uns wirkt. Und wir danken dir, dass du ja dein Wort bestätigst, Herr, in unseren Herzen, dass du es wirklich so fest ja einwurzelst und dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass der Feind es nicht schafft, uns zum Zweifeln zu bringen, dass wir wirklich dieses Erbe, ja, dieses Bild von der Wand nehmen und dass wir es in unser Leben nehmen und ja den Schlüssel umdrehen und in das reintreten, was uns gehört. Und ich segne jeden Einzelnen dafür, wirklich mit Freude und Entschlossenheit und mit, ja, dass wir so leben, dass alles, was wir tun, zum Lob deiner herrlichen Gnade ist. In Jesu Namen. Amen.